So, liebe Geschwister, wir haben heute zum zweiten Mal das Thema Heiliger Geist. Ich lese euch das einfach mal vor, was ich in diesem Blättchen, was jetzt in euren Fächern liegt, auch für Sarah und Dora ist immer, Hirom, Sarah oder Dora, einer von euch beiden steht da. Nehmt es mit, ne? Victor, for you as well, outside. Okay? Und da habe ich Folgendes geschrieben. Zurzeit und vor allem im Juni wird uns das Thema Heiliger Geist beschäftigen. Denn um die Gnadengaben im Neuen Testament besser verstehen zu können, müssen wir grundlegend den Urheber kennenlernen. Unser Gott sendet seinen wunderbaren Geist, verändert, erfüllt und beruft uns zum Werk des Dienstes, zu dem er uns gebrauchen möchte. Wir haben uns schon die Wirkmächtigkeit des Geistes in der Bibel angeschaut und gesehen, wie es sehr anschauliche Symbole gibt, die uns den Charakter des Heiligen Geistes näher zu bringen vermögen. Unter anderem offenbart er sich in Feuer, Wasser, Öl, Wind und Siegel. Alle diese Elemente zeigen eindrücklich, dass Gott nicht nur unseren Glauben an ihn haben möchte. Da sind wir uns alle einig. Alle Christen sind sich da einig. Sondern er möchte uns gebrauchen. Und zwar nicht nur in einer Pflicht, ein Gesetz zu erfüllen, sondern er möchte uns erfüllen und auf Drängen des Geistes tun wir dann Dinge, die wir normalerweise nicht tun würden. Er möchte also nicht nur unseren Glauben an ihn, sondern er will uns gebrauchen, ja, uns in Beschlag nehmen. Darum geht's heute Morgen, werden wir gleich sehen. Denn so war es doch zu Pfingsten. Die Jünger wollten und konnten es sich nicht überlegen, ob sie den verheißenen Heiligen Geist Raum geben wollten oder nicht. Sie waren einfach und schlicht nur Gefäße für Gott und den Herrn Jesus und ließen sich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und das ist eine kritische Frage, wenn wir einmal im Juni, irgendwann werde ich mit euch auch darüber sprechen. Was hat das mit der Pfingstbewegung in Deutschland, auf der ganzen Welt auf sich? Heute ist die Pfingstbewegung auf der ganzen Welt die zweitgrößte Sektion der Christenheit. Sie ist größer als die orthodoxe Kirche. In der Pfingstbewegung und charismatischen Bewegung versammeln sich weltweit 300 Millionen Menschen. Also was lehren die oder von was reden die? Da sollte man drüber sprechen, aber nicht jetzt. Aber eine Sache ist wichtig dabei. Es ist eine Sache, ob wir den Heiligen Geist haben, es hört alle gut zu, oder ob der Heilige Geist uns hat. Das ist ein Weltunterschied. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du ihn. Und dann bestimmst du darüber. Und du lässt zu, was gut ist oder was du willst und was du nicht willst. Wenn er aber dich hat, dann gebraucht er dich, wie er es möchte. Und das ist der Unterschied von einfach den Heiligen Geist haben oder erfüllt zu sein mit dem Geist. Ich wiederhole nochmal eine Sache vom letzten Sonntag. Wir hatten sehr viel über diese Symbole gesprochen. Was ist Feuer? Also in der Bibel bei Elia und bei Mose, Feuer und dann zu Pfingsten, Zungen wie von Feuer. Darüber sprachen wir, über Wind, über Öl und diese verschiedenen Dinge. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich möchte eine Sache wiederholen, weil mir die sehr wichtig ist. Jesus sagt an einer Stelle, wenn jemand etwas gegen den Vater sagt, wird es ihm vergeben werden. Wenn jemand etwas gegen den Sohn hat, wird es ihm vergeben werden. Wenn aber jemand etwas gegen den Heiligen Geist sagt, wird es ihm nicht vergeben werden. Und ich habe versucht zu erklären, was das bedeutet. Das bedeutet, und das will ich nochmal wiederholen, seit Pfingsten ist der Heilige Geist aufgegossen auf die ganze Welt. Und er findet Raum in denen, die an Jesus Christus glauben. Zu denen kommt er wie mit Feuer, wie Öl, wie Wind und Wasser. Er füllt mein Herz und gebraucht mich. Und wenn ich das erlebt habe, wenn ich die Kraft des Heiligen Geistes so erlebt habe, und wenn ich dann sage, ich will das alles nicht mehr, ich entsage meinem Glauben, ich entsage Gott in allem, wer dann zurückfällt und wieder ein gottloser Mensch wird, der wird wahrscheinlich von selbst aus nicht in der Lage sein, seinen Glauben erneuern zu können. Und deswegen ist es eine heilige Angelegenheit mit dem Heiligen Geist. Heute Morgen habe ich drei Teile, eigentlich zwei, ein Mittelteil. Einmal möchte ich mit euch über den Heiligen Geist bei einem Propheten im Alten Testament sprechen. Ich habe mir nur einen ausgesucht. Es gibt verschiedene, man könnte Jesaja, Jeremia nehmen, Joel und andere. Ich habe Hesekiel ausgewählt und möchte mit euch da, der Benny wird mir dabei helfen, ein paar Bibelstellen. Das wäre die andere Folie, die habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, wie ich die neue Predigt genannt habe. Das war vom letzten Mal, ne? Gut, das ist der erste Teil, also der Heilige Geist bei Hesekiel. Der zweite Teil sind die anfänglichen Kapitel im Lukas-Evangelium. Wir glauben gar nicht, wie viel in den ersten drei Kapiteln im Lukas-Evangelium vom Heiligen Geist die Rede ist. Aber das werde ich nur kurz antippen. Und dann der Heilige Geist bei Jesus. Also, hauptsächlich der Heilige Geist bei Hesekiel und der Heilige Geist bei Jesus. Und wenn wir das exemplarisch uns angeschaut haben, dann werden wir eigentlich, dann haben wir eine Vorstellung, das ist auch eine allgemeine Lehre. Ich möchte irgendwann auch etwas erzählen von mir persönlich, wie ich die Kraft des Heiligen Geistes mehrfach im Leben erlebt habe. Aber jemand sagte zu mir, Wieland, rede nicht so viel von dir selbst. Also mache ich das jetzt auch nicht. Ich rede jetzt nur von der Bibel, aber irgendwann werde ich euch doch etwas von mir erzählen. So, wir sind jetzt hier beim Hesekiel, bei den Propheten und schauen uns eine nach der anderen an. Erstmal diese hier, ja? Da heißt es in Hesekiel 3, Vers 14, als mich nun die Gotteskraft emporhob und mich entrückte, ging ich dahin, tief betrübt in der Erregung meines Geistes, während die Hand des Herrn übermächtig auf mir lastete. Das stellen wir uns mal vor. Und da müssen wir einen ganz kurzen Blick in unsere Beschaffenheit nehmen. Ich bin ein Mensch, ich bestehe aus einem Körper, ich habe eine Seele, ich bin zum Beispiel ein sehr offenherziger Mensch, ich bin ein sehr gutmütiger Mensch, ich bin ein extrem großzügiger Mensch, bin auch manchmal etwas dominant, nicht immer pflichtbewusst genug und so weiter. Das ist meine Seele. Das ist meine Seele. Jeder von euch hat eine bestimmte seelische Prägung. Aber dann ist etwas in mir, wenn ich zum Beispiel in einen Spiegel schaue und ich sehe mich und ich nehme mich bewusst wahr. Ich sage, du bist Wieland Finkberg. Du hast das und das erlebt, in dir ist das und das. Du kannst die und die Entscheidungen treffen. Du bist dir deiner selbst bewusst. Dieses tiefe Bewusstsein ist ein Teil des Geistes, nicht der Seele. Obwohl im Willen, der Wille berührt beides. Der Wille berührt den Geist, der Wille berührt auch die Seele. Der wichtigste Teil der Seele, des Geistes ist, er ist die Instanz in mir, die mich mit meinem Schöpfer zusammenbringt. In meinem Geist werde ich berührt von Gott. Und mein Geist gibt es weiter an die Seele. So läuft das. Also, in einer Versammlung wird mein Geist berührt. Ich werde innerlich bewegt von Gott. Mein Geist wird bewegt. Und meine Seele sagt dann, okay, das nehme ich an. Denn die Seele hat den Willen. Und der Wille entscheidet darüber, ob ich das, was Gott zu mir im Geist sagt, wirklich annehme und in meine Persönlichkeit integriere. Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Denn der Geist Gottes kommt nicht auf dich und dann kannst du nicht mehr anders, Hartmut, ja? Sondern du kannst entscheiden, ob du das annimmst. Vielleicht ist es so, dass bei manchem, er nimmt es in dem Moment vielleicht an, aber einen Tag später, zwei Tage später wird wieder alles vergessen. Das heißt, unser Wille entscheidet darüber, ob wir die Impulse des Geistes annehmen, ob wir damit zustimmen. Die Seele ist der zustimmende Faktor in mir, ob ich offen bin für den Geist Gottes. Bei Hesekiel war das so. Die Gotteskraft hob ihn empor, er ließ das mit sich machen. Möglicherweise ist er regelrecht, wie nennt man sowas, trans, loziert worden, nach, an einen anderen Ort versetzt worden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er wie auf Wolken gewesen, ist entrückt worden und wurde dann tief betrübt in der Erregung seines Geistes. Also, wenn wir den Heiligen Geist erleben wollen, wenn wir die Bibel lesen und die Psalmen lesen, dann entscheide ich mit meinem Willen, ob mein Geist dadurch erregt werden kann und ob ich das meine Persönlichkeit verändern lasse oder nicht. Du wirst emotional ganz tief in dir berührt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Können wir das einfach mal als Statement festhalten, ja? Das steht ja in der Bibel. Das sagt nicht die Pfingstbewegung oder die charismatische Bewegung, sondern die Bibel, okay? Der zweite, Hesekiel 11, Vers 5. Da fiel der Geist des Herrn auf mich und sagte zu mir, sprich, so hat Gott der Herr gesprochen, so redet ihr Haus Israel und die Gedanken, die in eurem Inneren aufsteigen, kenne ich wohl. Da fiel der Geist des Herrn auf mich. Der Geist Gottes hat die Eigenschaft, dich in einem Moment zu erfüllen und mit dir etwas machen zu wollen, wenn du nicht darauf gefasst bist. Das kommt oft unerwartet. Du gehst in eine Versammlung und bist regelrecht ganz offen, Geist Gottes, komm, und nicht viel geschieht. Ein anderes Mal bist du da, erwartest nichts Böses, und auf einmal kommt's über dich, ja? So ist es bei mir gewesen. So haben wir den Lobpreis damals auch kennengelernt, durch eine Lobpreisgruppe, die kam und ich erwartete nichts Besonderes. Und dann war das ein ganz außergewöhnlicher Abend. Also, die Erfüllung mit dem Geist geschieht unerwartet. Und dann noch die dritte Stelle, das ist diese hier. Will ich Ihnen, und das ist für mich eine ganz, ganz entscheidende Bibelstelle im Alten Testament, denn Gott spricht hier von der Zukunft. Ich will Ihnen ein anderes Herz verleihen und Ihnen einen neuen Geist eingeben. Das steinerne Herz will ich aus eurer Brust herausnehmen und euch ein Herz von Fleisch verleihen. Ach, jetzt habe ich, Entschuldigung, das zuerst, ne? Ich will das steinerne Herz aus ihrer Brust herausnehmen und Ihnen ein Herz von Fleisch einsetzen. Das ist 11, Vers 19 und 36, 26 wird das nochmal wiederholt. Einen neuen Geist, das steinerne Herz will ich aus eurer Brust herausnehmen dafür. Also zweimal steht diese Stelle in Hesekiel und noch einmal in Jeremia Kapitel 31. Da eigentlich noch ausführlicher. Da steht sogar, du sagst dann nicht mehr, lehre den Herrn kennen, sondern sie werden ihn alle erkennen, vom Kleinen bis zum Größten. Auch unsere Kinder haben schon ein Gespür dafür, ob Echtheit, Liebe, ob Gott da ist oder nicht. Wenn der Heilige Geist kommt, dann habe ich einen neuen Geist. Was Gott an mir tut, ist völlig neu. Ich finde es traurig. Ich bin traurig darüber und ich fange bei mir an. Wenn ich die Bibel lese, Predigten höre und letztlich dabei der alte Mensch bleibe, das ist traurig. Wer wirklich zu Gott kommt und sich von Jesus verändern lässt, der ist bereit, an jedem Tag ein neuer Mensch zu sein. In jedem Monat, in jedem Jahr. Niemals zu sagen, was ich von Gott habe, reicht mir. Denn Gott möchte immer etwas Neues an mir tun. Er möchte mich gebrauchen. Ich möchte ihn nicht benutzen, die Dinge zu tun, die ich brauche. Sondern ich möchte mich ihm öffnen, dass er mich gebrauchen kann zu dem, was er an mir tun will. Jetzt werfen wir noch drei weitere Verse. Die sind jetzt besonderer Natur, die müssen wir einzeln betrachten, werdet ihr gleich merken. Werft alle eure Übertretungen, durch die ihr euch an mich oder gegen mich vergangen habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Das ist interessant. Denn bisher haben wir die ersten drei Verse deuteten an, Gott tut etwas an mir und auch manchmal unerwartet. Hier lesen wir, schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und das bedeutet, ich sprach gerade eben von der Seele. Die Seele in mir, mein Willenszentrum, entscheidet darüber, ob ich die Impulse des Geistes Gottes integriere, verstoffwechsle, hat jemand mal früher gesagt, in meine ganze Persönlichkeit oder ob ich es ablehne. Ja? Und dieses Zustimmen, dieses Ja-Sagen dazu ist dieses schafft euch. Also seid bereit, das, was Gott an euch tut, wirklich in euch aufzunehmen. Einmal heißt es auch, schaffet, dass ihr selig werdet. Heißt das, dass wir etwas tun müssen, um selig zu werden? Nein, denn Jesus hat ja alles getan. Aber in mir, in meiner Seele, in meinem Willen, gebe ich die Zustimmung dazu, dass das, was Jesus alles schon getan hat, in mir auch geschehen kann. Du hast eine Tür in dir. In jedem Menschen ist eine Tür. Slate, stimmt das? Und die Tür muss ich aufmachen. Atkrit dver ruski. Ja, die Tür muss ich aufmachen. Wenn ich die Tür zulasse, dann klopft Jesus, der Heilige Geist klopft und nichts passiert. Ich muss sie aufmachen. Das heißt, es schafft euch ein neues Herz. Das Zweite, gucken wir uns dies jetzt an. Liebe Kinder, seid gesegnet. Seid gesegnet, ihr Lieben. Ihr seid ganz nah an Jesu Brust. Ihr seid manchmal noch näher dran als wir. So hat Gott der Herr gesprochen, wehe über die gewissenlosen Propheten, die ihrem eigenen Geist nachgehen und dem, was sie gar nicht gesehen haben. Jetzt komme ich wieder zu einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt tatsächlich in unserer Welt zwei ganz große, es gibt viele unterschiedliche Strömungen von Christen, aber ich würde mal sagen, die Gruppe, die ich vorhin angesprochen habe, die aus der Pfingstbewegung, charismatischen Bewegung kommen, die müssen sich das hinter die Ohren schreiben. Ich sag's gleich warum. Der andere Teil, der evangelikale Teil, sag ich jetzt mal, also der Teil, der sich hauptsächlich auf Taufe und Wiedergeburt und Erlösung verlegt hat, der hat andere Probleme. Da geht es mehr um Gesetzlichkeit, um die Gebote halten müssen, du musst dies und das tun. Aber in diesem anderen Teil, nämlich bei den charismatischen Bewegungen, Pfingsten und so weiter, ist dies ein Problem. Aber das ist eigentlich bei jedem Mensch ein Problem, denn du gehst deinem eigenen Geist nach. Gott spricht zu dir und du sagst, ja, das gefällt mir nicht ganz so, wie du das sagst, lieber Gott. Das verändere ich so ein bisschen. Zum Beispiel der Geist Gottes sagt dir, sprich diese Person jetzt auf Jesus an. Jetzt machst du die Tür auf, hörst das, was Gott sagt, aber deine Seele sagt dann, ja, das ist ganz richtig, das werde ich auch mal tun, vielleicht morgen oder übermorgen. Aber eigentlich hat der Geist Gottes gesagt, tu es jetzt. Und so verändern wir die Worte Gottes in uns. Wir manipulieren Gott dadurch. Und das sollte uns sehr demütig machen und uns ein zerschlagenes Herz geben. Sehr schnell gehen wir unseren eigenen Gedanken und unserem eigenen Geist nach. Letztlich ist es ein Problem für alle Christen. Gut. Und noch die letzte. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich alsdann meinen Geist auf das Haus Israel ausgegossen habe. Immer wieder, jetzt war in der Zeitschrift Aufatmen ein ganzes Dossier, also mehrere Artikel über Israel. Und ich finde es so wichtig, uns immer bewusst zu sein, wir tragen nicht Israel, sondern Israel trägt uns. Denn Israel, das ist der Baum, den Gott gepflanzt hat im Alten Bund. Und wir sind die Zweige, die aus den Heiden kommen und in den Baum eingepfropft worden sind. Ich bin ein eingepfropfter Zweig in den Ölbaum, der im Alten Testament gebaut worden ist. Da heraus kommt das. Im Alten Bund ist alles vorgeschattet, was wir im Neuen erleben. Und Gott gießt seinen Geist hier auf das Haus Israel aus. Jetzt ist interessant, dass genau dieser Vers auch zitiert wird im Neuen Testament, aber da auf einmal deutlich wird, dass der Geist nicht nur auf Israel ausgegossen worden ist, so dachten nämlich die Jünger. Und die haben am Anfang auch nur in Jerusalem den Juden gedient. Aber Gott gebrauchte dann den Philippus in Samaria, Gott gebrauchte Petrus bei Cornelius. Und auf einmal erkannten alle, der Geist Gottes ist auf die ganze Welt ausgegossen. Ihr Lieben, das ist der erste Teil meiner Predigt. Den zweiten werde ich ganz kurz halten. Ich habe hier klein gedruckt. Ich nenne euch mal so ein paar Dinge. Johannes der Täufer, er wird mit Heiligem Geist von der Geburt an erfüllt werden. Er geht einher im Geist und in der Kraft des Elia. Oder zu Maria, der Mutter Jesu. Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Oder als Maria bei Elisabeth war. Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und mein Geist jubelt über Gott, sagt sie. Mein Geist, ich kann mit der Seele zu Gott singen, ich kann auch mit meinem Geist zu Gott singen. Zacharias und so weiter. Oder hier der Simeon und Heiliger Geist war auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er solle den Tod nicht sehen und so weiter. So kam er damals vom Geist getrieben in den Tempel und dann nochmal Johannes über Jesus, der wird euch mit Heiligem Geist mit Feuer taufen. Das heißt, schon der Anfang des Evangeliums ist so voll von der Lehre des Heiligen Geistes. Wie können große Teile unserer Christenheit das einfach verdrängen oder vernachlässigen? Das steht uns nicht zu. Damit komme ich zum dritten Teil. Der Heilige Geist bei Jesus. Benni, werf einfach mal die Folie an. Wunderbar. Der Heilige Geist bei Jesus. Und da werden wir jetzt auch einige Prinzipien ableiten können, denn das, was bei Jesus war, wird auch bei uns so sein können. Wenn Jesus verfolgt worden ist, dann werden auch wir verfolgt werden. Wenn Jesus Leiden zu erdulden hat in der Welt, sagte er zu uns, dann werdet auch ihr Leid erdulden. Wenn die Welt ihn verachtet hat, dann wird sie auch uns verachten. Aber wir können eben auch die Dinge, die er mit dem Geist Gottes erlebt hat, für uns in Anspruch nehmen. Hier heißt es, und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube herabschwebte, eine Stimme aus dem Himmel erscholl, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich hatte am letzten Sonntag schon bei der Taube gesagt, das bedeutet, der Heilige Geist ist konkret. Er ist nicht nur ein Fluidum, nicht nur ein Spirit, ein etwas Wortloses, etwas Gestaltloses. Der Heilige Geist ist konkret. Ob er eine Person ist oder eine Persönlichkeit, werden wir ein anderes Mal besprechen. Ich mache euch nur neugierig. Da kommen wir ein anderes Mal drauf zurück. Aber er ist auf jeden Fall konkret, ganz konkret. Lukas 4, Vers 1. Jesus kehrte dann voll Heiligen Geistes vom Jordan zurück und wurde vom Geist 40 Tage in der Wüste umhergeführt. Was meint ihr? Nur 40 Tage in der Wüste umher oder auch danach? Okay, ne? Ist klar, auch danach. Das heißt, diese Wüstenzeit war eine Beispielzeit, eine besondere, eine Zeit der Krise. Und die hat ihn so voll gemacht von der Kraft des Heiligen Geistes, dass er das ganze weitere Leben ausgefüllt war von ihm. Die Frage ist eben nicht, ich sage es noch einmal, ob wir den Heiligen Geist haben. Da komme ich mit jedem Baptisten, mit jedem Lutheraner und so weiter. Wer wollte das bestreiten? Wenn jemand an Jesus glaubt, dann hat er den Heiligen Geist. Aber nicht automatisch führt die Erfahrung, die ich einmal am Anfang meines Glaubenslebens gemacht habe, auch dazu, dass mein ganzes Leben kontinuierlich von Gottes Kraft bewegt wird, von der Dynamis. Wichtig ist ausgefüllt bleiben von ihm. Wichtig ist, sagte mir jemand mal, als ich mit ihm darüber sprach, mit Geistestaufe und alle diese Dinge, er sagte, einen Satz, den habe ich nie vergessen, wichtig ist, der Krug muss unter der Quelle stehen bleiben. Ihr kennt das, ne? Mit dem, du gehst und schwitzt bei 35 Grad im Schatten, machst den Hermannsweg und du bist so durstig. Dann kommst du an eine Stelle, da ist so ein Felsen und da fließt Wasser raus. Und dann kannst du einen Becher da drunter halten und da kommt eiskaltes Wasser raus und dann trinkst du das. Georgia, kriegst du Durst jetzt, ja? So, ne? Der Krug muss unter der Quelle stehen bleiben. Lukas 4, Vers 14. Jesus kehrte dann in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Umgegend. Da ist mir wichtig, die hauptsächlichste Auswirkung ist Kraft. Also wenn jemand sagt, was ist ein Zeichen, dass jemand mit dem Heiligen Geist, dass er den Heiligen Geist hat oder von ihm ausgefüllt ist, dann würde ich sagen Kraft. Auf Griechisch Dynamis. Da kommt unser Dynamit her. Diese Kraft, durch die man Felsen zersprengen kann. Ich habe neulich zufällig im Fernsehen, zeigten sie, wie Häuser zum Einsturz gebracht werden, ja, wie dann die Sprengsätze unten im Fundament angebracht werden, und dann siehst du, wie das Haus, also das ist ein unglaublicher Anblick, du brauchst ein Jahr, um das aufzubauen, und innerhalb von 5 Sekunden fällt das ganze Ding in sich zusammen. Und der Geist Gottes kann manchmal auch unser eigenes Lebenshaus zum Einsturz bringen. Die Dynamis Gottes, die Kraft Gottes, die ist so stark, dass sie alles verändern kann. Kraft. Hast du die Kraft des Geistes in dir? Das ist alles. Das ist gut. So einfach ist das. Noch 3 Bibelstellen, ja? Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Das finde ich auch gut. Kennt ihr solche Zeiten, wo ihr... Ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt von der Soaking-Zeit, die ich mal bei einer Vaterkonferenz in Hannover erlebt hatte, wo wir eine Stunde lang nur auf dem Stuhl gefläzt haben, so ungefähr. Und manche hatten sich ihre Schlafsäcke mitgebracht und das war dann alles so ausgefüllt und dann durfte eine Stunde keiner reinkommen und keiner rausgehen. Und das war eine wunderschöne Zeit der Ruhe, ja. Und zwar, der Heilige Geist schenkt Gelassenheit. Wisst ihr, dass ich in Bezug auf unsere Gemeinde hier total gelassen bin? Ja? Ich mache mir gar keine Sorge. Ab und zu mache ich mir ein paar kleine Sorgen, wie mit dem Podest, habe ich euch erzählt, ich konnte nicht einschlafen. Das sind dann so Momente, wo man schon, wo einfach auch Sorgen da sind. Aber mit denen geht man zu Jesus. Wenn der Heilige Geist auf uns ruht, dann wissen wir, dass wir die Welt nicht verändern können. Seit einem Jahr will ich mir wirklich endlich abgewöhnen, an meinen Fingernägeln zu knibbeln. Also nicht an den Nägeln, sondern an der Haut. Manchmal war das früher ganz wund. Und vor 3 Vierteljahr habe ich eigentlich gesagt, ich bin frei. Ich bin frei. Und irgendwann fängt das wieder an. So. Und ich denke, das geht wirklich weg. Aber ich merke, es kommt von alleine. Es, eigentlich alle Dinge, die du nur willst und wo du eine Entscheidung triffst, das ist nicht schlecht, aber es reicht oft nicht aus. Es muss innerlich verändert werden. Und wenn deine Persönlichkeit verändert wird, dann passieren manche Dinge von alleine. Und das geschieht durch Gelassenheit. Gut. Noch 2 Stellen. In eben dieser Stunde jubelte Jesus durch den Heiligen Geist mit den Worten, ich preise dich, Vater. Er jubelte durch den Heiligen Geist. Einmal heißt es auch, wisst ihr an welcher Stelle? Ich glaube, das ist Johannes 11 bei Lazarus. Da wurde er im Geist bewegt, ja? Ne? Als die Leute so ungläubig waren, da war eine ganz starke, er wurde erschüttert. Jesus wurde im tiefsten Geist erschüttert. Hier geht es um Jubel durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, wenn ich mit meiner Seele, ich komme nochmal jetzt auf die Seele zurück, mit meinem Willen in einen Lobpreis hineingehe. Ja? So, ich gehe da hinein, ich fange an zu singen und dann komme ich an einen Punkt, wo ich meiner Seele, wo mein Wille meinem Gefühl und meinem Verstand erlaubt, so, jetzt öffne dich mal für den Geist da oben. Der klopft nämlich die ganze Zeit an. Und der Wille sagt, ja, ich öffne mich. Und dann sagt mein Gefühl, und mein Verstand, jetzt öffne ich mich. Und das geht dann ans Gehirn. Das Gehirn sagt, ja, okay, dazu musst du jetzt aber einfach ein bisschen auch singen und du musst es vor allen Dingen die Tür aufmachen, dass der Geist Gottes diesen Impuls dir geben kann und dich mit Lobpreis erfüllt. Und dann jubeln wir im Gesang. Manchmal fängt das bei mir auch ganz normal an. Ich fange an zu singen und dann öffne ich mich mehr und mehr für den Geist Gottes. Und dann wird daraus ein Jubel, eine Freude, eine Dankbarkeit, die über alles sich erhebt. Die letzte Stelle und damit auch der Abschluss von meinem Thema. Da rief Jesus mit lauter Stimme die Worte aus: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es gibt so eine ganz negative eine Bewegung in Deutschland, die mir gar nicht gefällt, die heißt Wort und Geist. Aufgrund dieser Bewegung hat der Bund der Freikirchlichen Pfingstgemeinden schon sein Monatsmagazin, was seit 40 Jahren Wort und Geist heißt, umbenannt. Bloß wegen dieser Bewegung. Aber diese Bewegung, es gibt hier keine Bewegung, die nur verkehrt wäre. In jeder Sache steckt auch etwas Gutes. Und das Gute darin ist, sie sagt, wir sind Geist. Ich finde das eine Übertreibung, aber es ist insofern keine Übertreibung. Wir sind auf den Geist angelegt und in der Ewigkeit werden wir Geistmenschen sein. Wir werden auch im Neuen Testament als Geistesmenschen bezeichnet. Wenn ich aber sage, ich bin nur noch Geist, die Seele interessiert gar nicht mehr, Gefühle interessieren, gar nichts interessiert mich mehr, ich bin nur im Geist, dann fange ich an, in Verzückung zu sein und so weiter. Und letzten Endes werde ich dadurch ein sehr fleischlicher Mensch. Dann beißt sich die Katze nämlich in den Schwanz. Nein, es ist anders. Wir sind Menschen des Geistes. Lasst uns Menschen des Geistes sein. Menschen, zu denen Gottes Geist reden kann. Und meine Seele sagt, ja, Herr, ich will das tun. Ich nehme deine Impulse auf. Ich darf mich verändern. Ich will mich verändern. Verändere du mich und mache alles neu. Herr, mein Gott, dann ist alles gut. Der Heilige Geist kontrolliert nicht. Mein Wille bleibt die letztliche Instanz. Jesus sagt, Vater, ich befehle in deine Hände meinen Geist. Der Heilige Geist war nicht ein Automatismus, sondern es war letzten Endes wirklich dieses, der ganze Mensch, Jesus von Nazareth, hat sich ganz dem Geist Gottes untergeordnet und ganz ihm am Ende auch übergeben.